Jetzt wird es Zeit, das Rätsel aufzulösen. Was hat es mit dem Take 5 auf sich? Kann ich mal die, ja, okay. Take 5. Normalerweise sollte ja noch diese Zeile drunter stehen, aber irgendwie hat Gerhard es unterschlagen. Ich glaube, ich habe dir es übermittelt. Der Untertitel heißt, erwählte 5 glatte Steine. Und wer sich einigermaßen in seiner Bibel auskennt, der weiß, es kann sich dabei ja nur um eine Geschichte handeln, nämlich um die Geschichte von David und Goliath. Diese spannende Geschichte soll heute den Rahmen für meine Predigt geben. Es ist wieder einmal Krieg in Israel. Diesmal sind die Philister ins Land eingefallen. Die beiden Heere lagern sich gegenüber, jedes auf einem Berg. Und dazwischen liegt, wie es bei Bergen so üblich ist, ein Tal. Das heißt also, die Kontrahenten, die hatten sich in Augenhöhe gegenüber. Der Anführer der Philister ist unbekannt. Die Israeliten sammeln sich um ihren König, um Saul. Kampfhandlungen haben noch keine stattgefunden. Doch jeden Tag spielt sich ein seltsames Ritual ab. Aus den Reihen der Philister tritt ein furchterregender Krieger hervor. Er schmäht die Israeliten und ihren Gott und fordert zu einem alles entscheidenden Zweikampf heraus. Wenn einer der Israeliten ihn im Kampf besiegt, sollten die Israeliten Knechte der Philister werden und umgekehrt. Auf den ersten Blick ist es ja ein ganz vernünftiger Vorschlag. Würde man sich bei manchen Kriegen heute auch so vorstellen, lass doch zwei vorne hinstellen, lass die den ganzen Krieg miteinander ausfechten, bevor Tausende oder Millionen dafür ihr Leben lassen müssen. Warum das Blut von vielen vergießen, wenn zwei Männer das stellvertretend ausfechten könnten? Dieser Vorschlag ist aber nur auf den ersten Blick sinnvoll. Ist doch der Herausforderer eine wahre Kampfmaschine. Goliath, der Riese aus Gat, weit über 2 Meter groß, stark wie ein Stier, gerüstet wie ein Panzer, vollgehängt mit lauter tödlichen Waffen. Gegen diesen Unhold wagt sich keiner. Auch König Saul nicht. Und wer seine Bibel aufmerksam gelesen hat, dem fällt vielleicht die Stelle ein, wo steht, dass Saul sein ganzes Volk um Haupteslänge überragt hat. Also Saul war auch kein kleiner und schwacher, sondern Saul hat eigentlich auch schon etwas dargestellt. Aber gegen Goliath hatte einfach keiner die Traute, nach vorne zu gehen. Entsetzen und Furcht macht sich unter den Israeliten breit. Und ganze 40 Tage lang treibt dieser Goliath sein Spiel. Morgens und abends tritt er vor die Front seiner Philister und schreit seine Herausforderung den Israeliten entgegen. Zum Hofstaat Sauls gehört ein junger Mann, David. Bitte entschuldigt, dass ich ihn so dargestellt habe, aber mich hat diese Skulptur schon immer fasziniert. Ich durfte auch einmal im Original dem gegenüberstehen. Es ist von Michelangelo und er hat einfach diesen vollkommen jungen Mann in Marmor gemeißelt. Viele stehen ja immer so da, als wäre David so ein kleiner Knabe gewesen, der noch grün hinter den Ohren war. Das ist aber nicht richtig. David war nur jünger als seine Brüder, denn 3 seiner älteren Brüder, die waren schon im Heer von König Saul. Und nun sollte David, der eigentlich die Schafe hütete, im Auftrag seines Vaters Verpflegung zu seinen Brüdern bringen und natürlich dort im Kriegslager hören, was ist denn eigentlich Sache, was geht denn ab? Schon 40 Tage seid ihr dort und noch ist nichts Entscheidendes passiert. Als sich David dem Kriegslager nähert, sieht er, dass sich die gegnerischen Parteien zum Kampf aufgestellt haben. Und dass sie das Kriegsgeschrei anstimmen. Scheinbar haben die sich Mut gemacht und haben vorher so richtig mal aus voller Kehle gebrüllt. Und wie an jedem Morgen tritt auch heute Goliath vor die Front der Philister. David fragt, was bekommt denn der, der diesen Goliath, diesen Riesen erschlägt und der die Schande von Israel abwendet? Reichtum und die Tochter des Königs und die Befreiung von den Abgaben des Staates. Das ist ein verlockendes Angebot, ne? Reichtum, die Tochter des Königs und vor allen Dingen dein Leben lang musst du keine Steuern mehr zahlen. Keine Abgaben. Ein verlockendes Angebot. Aber Davids ältester Bruder schimpft den Jüngsten aus, sagt, mal, bist du verrückt, kommst hierher und reißt die Klappe auf und tust so, als wärst du der, auf den alle gewartet haben. Und letztendlich kommt die Sache vor Saul, vor den König, und Saul lässt den jungen David holen. Und jetzt lese ich original weiter aus 1. Samuel, aus dem Kapitel 17. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist Kriegsmann von Jugend an. David aber sprach zu Saul, dein Knecht, damit meint er sich, hütet die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete das Schaf aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten vor diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr ist mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in seine Hirtentasche. Und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam immer näher an David heran und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung, er war bräunlich und schön. Goliath traut seinen Augen nicht. Aber er lässt sich auf den vermeintlich sicheren Kampf ein. Die ganze Sache ist ja offensichtlich so eindeutig, dass wohl niemand auch nur einen Cent auf David setzen würde. Doch es kommt alles ganz anders. Noch bevor sich der Philister so richtig in Stellung bringen kann, greift David in seine Tasche, nimmt einen Stein heraus, das sind die Steine, er nimmt die Schleuder aus seiner Tasche, nimmt einen Stein heraus, wirbelt die Schleuder einige Male um den Kopf und lässt den Stein fliegen. Das ist eine andere Schleuder, die man damals hatte, nicht so eine, wie wir sie als Jungs kennen, wo man so mit dem Gummi geschleudert hat. Das ist einfach ein Stoffband, mit dem man eine ungeheure Wucht erzielen kann. Und David war ja als Hirte sehr geübt im Gebrauch dieser Schleuder. Er hat sie einige Male um den Kopf drehen lassen, lässt den Stein los und der Stein fliegt. Und der Stein trifft Goliath an seiner verwundbarsten Stelle. Nicht auf den Schild, nicht auf den Brustpanzer, sondern mitten in die Stirn. Und wie ein vom Blitz getroffener Ochse fällt der Riese um. Und David hat mit seiner lächerlichen Waffe, mit dieser kleinen Schleuder, die Kampfmaschine Goliath besiegt. Um seinen Sieg zu vollenden, ergreift er Goliaths Schwert und schlägt ihm den Kopf ab. Als die Philister den abgetrennten Kopf des Riesen sehen, verlässt sie der Mut und sie fliehen. Die Israeliten jagen ihnen nach, folgen sie und erringen einen großartigen Sieg. Dann kommen sie zurück und plündern das Lager der Philister. Das gehörte damals einfach so zu einem Kampf, zum Krieg dazu. Und sie machen reiche Beute. Soweit die Geschichte von David und Goliath. Stoff für einen spannenden Film. Warum noch keiner der Hollywood-Größen darauf gekommen ist? Nun enthält die Bibel zwar spannende Geschichten in Hülle und Fülle. Ihre Geschichten wollen uns aber nicht in erster Linie unterhalten. Sie möchten vielmehr uns zum Nachdenken anregen und vielleicht auch Tipps und Hilfen für unser Leben geben. Als ich die Geschichte las, blieb ich an einer Stelle hängen. David nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach. Dieser Vers, an dem blieb ich hängen. 5 glatte Steine. Warum 5? Warum nicht 2? Oder 10? Einer hätte ja gereicht. Er hat ja beim ersten Mal gleich getroffen. Und ob er Zeit gehabt hätte zum Nachladen, wenn der erste Schuss daneben gegangen wäre? Ich mache da mal mein Fragezeichen. Oder steht die Zahl 5 vielleicht für eine besondere Zahlensymbolik, wie wir sie an anderen Stellen in der Bibel oft finden? Ich habe nachgeforscht, aber ich bin bei der Zahl 5 zu keinem Ergebnis gekommen. Es gibt andere Zahlen, 40 und 7 und 10 und 3, die haben eine ganz feste Bedeutung, aber 5 kommt, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal vor und auch ohne besondere Bedeutung. Oder ist es, wie uns Gerhard am Anfang zeigte, 5, die Zahl der Finger? Einfach, um sich etwas besser merken zu können. Wie bitte? 5 Städte der Philister? Ich habe keine Antwort darauf gefunden, warum er ausgerechnet 5 genommen hat. Kann euch darauf keine Antwort geben. Aber mir ist beim Nachdenken über die Zahl 5 und über die Geschichte etwas klar geworden. Nämlich, ich habe 5 Punkte gefunden in der Geschichte, die für uns wichtig sind. Und wenn sie uns nur helfen, das Denken an die 5 Steine, dass wir an die 5 Punkte denken können, die in dieser Geschichte drin sind. Und diese 5 Punkte, die möchte ich euch jetzt aufzeigen. Der erste Punkt, das Leben ist voller Herausforderungen. Verläuft dein Leben glatt und ohne Probleme, dann kannst du dich glücklich preisen. Denn du zählst zu einer beneidenswerten Minderheit. Den meisten Menschen geht es aber wohl so wie mir, dass wir immer wieder neu vor Herausforderungen stehen. Herausforderungen, die eine Lösung erfordern. Problemfelder gibt es ja genug. Kann ich mich selbst annehmen oder ist schon der Blick morgens in den Spiegel für mich eine Überwindung? Familie, Schule, Beruf, Lebensplanung. Probleme und Herausforderungen warten an jeder Ecke. Nicht alle Probleme empfinden wir natürlich als Bedrohung. Es gibt ja manche, die sagen, ohne Probleme wäre das Leben flach und uninteressant. Es gibt auch viele positive Herausforderungen, an denen wir wachsen können und an denen wir reifen. Aber das sind auch Situationen in unserem Leben, wo wir einem Goliath gegenüberstehen. Einem Goliath, der uns seine scheinbare Überlegenheit entgegenbrüllt. Wo wir in eine Schockstarre verfallen und unfähig sind, weiter zu handeln. Es muss ja nicht gleich lebensbedrohlich sein, aber Entscheidungen, die Auswirkungen auf mein ganzes Leben haben, können schon einiges abfordern. Herausforderungen gehören zum Leben und du darfst dich damit trösten, dass es vielen anderen, ich sage mal in Klammern allen, genauso geht. Das führt mich zum zweiten Punkt in unserer Geschichte. Du musst dich deinen Herausforderungen stellen. Die Geschichte zeigt uns zwei Möglichkeiten, wie man sich Herausforderungen stellen kann. Hier die erste Möglichkeit. Ich lese dazu einige Verse aus unserem Text. Und der Philister sprach, ich habe heute dem Heer Israels Hohn gesprochen, als ich sagte, gebt mir einen Mann und lasst ihn mit mir kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Aber der Philister kam heraus früh morgens und abends und stellte sich hin 40 Tage lang. Heute würde man zu diesem Verhalten vielleicht sagen, man soll die ganze Sache doch am besten aussitzen. Mal sehen, vielleicht ändert sich ja doch noch alles zum Guten. Das mag ja manchmal sinnvoll sein, aber nicht bei einer solchen konkreten Bedrohung. Ich glaube kaum, dass die Philister nach 40 Tagen und aus solch einer aussichtsreichen Position heraus sich zurückgezogen hätten. Oder glaubt ihr das? Mit so einem Mann vorne dran, der Goliath hätte ja fast alleine das Heer der Israeliten besiegen können. Nie und nimmer hätten die gesagt, es ist uns zu langweilig, wir gehen wieder heim. Ein solches Verhalten, wie die Israeliten es an den Tag legen, sagt man dem Vogelstrauß nach. Beim Vogelstrauß sagt man ja, der steckt den Kopf in den Sand, nach dem Motto, was ich nicht sehe, kann mich auch nicht bedrücken. Den zweiten Weg, wie man mit einer Herausforderung umgeht, zeigt uns David auf. Auch hierzu wieder einige Verse. Und als David noch mit ihnen redete, siehe, da kam heraus der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, von dem Heer der Philister, und redete dieselben Worte, und David hörte es. Und David sprach zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes höhnt? Und David sprach zu Saul, seinetwegen lasse keiner den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen und mit diesem Philister kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dafür ist dieser aber ein Kriegsmann von Jugend auf. Und David ließ sich trotzdem mit dem Segen von Saul in diese Aufgabe hineinschicken. Was macht David? David erkennt die Bedrohung. Er sieht die Furcht der Israeliten. Er wägt seine Chancen ab. Er ist ja nicht leichtsinnig. Er wägt seine Chancen ab. Was kann ich tun? Was habe ich für Mittel? Und im Vertrauen auf Gott wagt er den Kampf. Bist du dir Gottes Beistand sicher, so kannst auch du deinen Herausforderungen im Alltag begegnen. Mache es wie David und denke darüber nach, wo und wie Gott dir schon geholfen hat, und dann stecke den Kopf nicht in den Sand, sondern geh und tu, was zu tun ist. Vielleicht denken einige, es ist purer Leichtsinn und Selbstüberschätzung, aber dabei zeigte David nur Mut. Seine Erfahrungen mit Gott hat er später im Psalm 18 so ausgedrückt. Dort steht, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das war einfach so eine tiefe Überzeugung, die David in seinem Herzen hatte. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Da geht es nicht um diese kleinen Mäuerchen, die jeder von uns bewältigen kann, sondern es geht um diese Mauern, die scheinbar unüberwindlich vor uns stehen. Du kennst die Mauern in deinem Leben. Fass dir ein Herz und springe mit Gottes Hilfe darüber. Wähle deine Maßnahmen, deine Waffen mit Bedacht. Das ist der nächste Punkt. Auch hier zeigt uns David wieder, wie es geht. Saul gibt ihm seine Rüstung, die Rüstung eines Königs. Das Beste, was man überhaupt kriegen kann. Doch damit kommt David nicht zurecht. Er ist ungeübt und er kann noch nicht einmal richtig mit dieser Rüstung laufen. Er greift lieber zu dem, worin er geübt ist und womit er gut umgehen kann. Seinen Stab, 5 glatte Steine. Und diese Steine wählt er sorgsam aus. Ich habe euch mal hier ein paar Steine mitgebracht. Schöne, schöne, glatte Steine sind es. Richtig geschliffen. Die sind aber zum Wasserwerfen. Damit kannst du auch Wasser werfen, aber wenn du den an die Stirn kriegst, ne, dann weißt du auch, was Sache ist. Das sind richtige Kiesel aus dem Bach. Und wenn die mit der richtigen Wucht kommen, und die hat David ausgewählt. Er hat nicht einfach da reingegriffen, sondern er hat 5 besonders gute Steine hat er ausgewählt, weil er wusste, auf die kann ich mich verlassen. Von denen weiß ich, wie sie fliegen. Was sind deine 5 Steine? Womit kannst du am besten umgehen? Bist du dir deiner Stärken und Schwächen bewusst? In dir steckt, was du zur Bewältigung deiner Probleme benötigst. Wenn nicht, frage Gott um Rat. Er hat dich mit vielerlei Dingen begabt. Vielleicht sind deine Steine Geduld, Ausdauer, die Fähigkeit zu lieben, Vertrauen, Sanftmut, um nur einmal 5 zu nennen. Vielleicht stellt er dir auch einen David oder eine Davida zur Seite, die für dich in die Bresche springen. Der nächste Punkt, ein ganz wichtiger. Bring die Sache zu Ende. David fällt Goliath mit einem einzigen Schuss der Schleuder. Tödlich getroffen fällt der Riese zu Boden. Doch die Bedrohung für Israel ist damit noch nicht zu Ende. Da ist ja noch das Heer der Philister. Was macht David? Er ergreift das Schwert Goliaths und er schlägt ihm das Haupt ab. Er nimmt den sehr blutrünstig, aber so war das nun mal. Er nimmt den abgeschlagenen Kopf des Goliath, reckt ihn in die Höhe. Und als die Philister den abgeschlagenen Kopf sehen, haben sie gewusst, jetzt ist für uns Matthäi am letzten. Jetzt haben wir verloren. Wenn so ein junger Mann unseren Stärksten, unseren Besten mit so einer lächerlichen Waffe töten kann, dann können wir den Krieg nicht mehr gewinnen. Und dieses hochgehobene Haupt ist gleichermaßen auch ein Zeichen für die Israeliten. Da, wo vorher ihr Mut in die Hosen gerutscht war, ganz nach unten, bekommen sie auf einmal einen ganz neuen Mut und einen ganz neuen Ansporn, eine ganz neue Motivation, nach vorne zu gehen. Als die Philister sehen, dass ihr stärkster Tod ist, fliehen sie. Die Männer Israels und Judas verfolgen sie und erringen einen großen, vernichtenden Sieg. Wie können wir das auf unser Leben und auf unseren Umgang mit Herausforderungen übertragen? Ich versuche mal ein praktisches Beispiel zu geben. Du hast einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin, mit der du überhaupt nicht klarkommst. Du wirst gemobbt, du wirst benachteiligt, du fühlst dich nicht mehr wohl bei der Arbeit. Schon morgens gehst du mit Magenschmerzen aus dem Haus. Kennt ihr das? Wenn man morgens schon mit einem ganz unguten Gefühl zur Arbeit geht, wäre der Tag doch nur am besten rum. Ich kenne das gut. Ich habe das eine ganz lange Zeit miterlebt und dann ist der ganze Tag gelaufen. Das ist ein Ding, das schiebt man wie eine Bugwelle vor sich her. Nun hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst den Job wechseln. Das ist aber gar nicht so einfach in der heutigen Zeit. Du kannst dich krank melden und gehst so der Sache aus dem Weg. Du kannst die Situation vor Gott bringen. Er schenkt dir Geduld und du schaffst es, dir ein dickes Fell zuzulegen und die ständigen Angriffe prallen von dir ab. Soweit gut. Du kommst erstmal mit der Situation klar. Aber ich muss wieder den Vogelstrauß bringen. Es ist halt eben doch keine endgültige Lösung des Problems. Es ist ja immer noch da. Dein Kollege, deine Kollegin ist ja immer noch da. Du hast in deinem Inneren einen Burgfrieden gefunden, aber so richtig zu Ende gekommen ist die Sache noch nicht. Richtig überwunden hast du die Situation erst dann, wenn du auf den Kollegen und auf die Kollegin zugehst, ja, nicht um ihm oder ihr den Kopf abzuschlagen. So krass wollte ich das dann ja doch nicht ausdrücken. Sondern um ihm oder ihr in Liebe zu begegnen. Die Sache hast du dann ausgestanden, wenn du einen Schritt auf dein Problem zugegangen bist. Was die Person damit macht, das ist nicht in deiner Macht. So ist es mit vielen Dingen. Du kannst ausweichen, du kannst leiden oder du kannst überwinden. Eine Sache ist erst dann ausgestanden, wenn sie zu Ende gebracht ist. Ein Trost kann dir hier ein Vers aus Psalm 68 sein, auch wieder ein Vers von David. Er schreibt, gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und nun zum letzten Punkt. Mut wird belohnt. Für David war es nicht nur ein Sieg über Goliath, etwas, was ihn verewigt hat in dieser Geschichte in der Bibel. Für David war es der Beginn einer beispiellosen Lebensgeschichte. Als direkte, unmittelbare Folge, man kann das gut nachlesen, wenn man im 1. Samuel dann weiterliest, gewinnt er einen Freund. Und zwar Jonathan, den Sohn Sauls. Und diese Freundschaft, die wird ja an vielen Stellen das Musterbild für eine Freundschaft dargestellt. Es ist eine wahre, tiefe Freundschaft, die er als unmittelbare Folge nach diesen Geschehnissen gewinnt. Denn er wird an den Hof Sauls berufen und hat dort am Königshof gelebt. Nach vielen Wirren und Gefahren, ganz spannende Geschichten, lohnt sich zu lesen, wird David der König Israels und Judas. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und nach einem Leben mit vielen Höhen und Tiefen darf er am Ende seines Lebens auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Und ich zitiere aus seinen letzten Worten, die sind festgehalten in 2. Samuel, im Vers 23, die Verse 3 und 4. Wer gerecht herrscht, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Schade, man kann das nicht so richtig sehen. Das ist ein Bild, ein Sonnenaufgang am Meer und dieser Sonnenaufgang spiegelt sich in einer Glaskugel. Das ist war für mich, leider hier schlecht zu sehen, war für mich ein wunderschönes Bild, was diesen Vers ausdrückt, das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Und wie das Gras nach dem Regen aus der Erde bricht, so ist mein Haus, Davids Haus, fest bei Gott. Habt ihr mal gesehen, wie Gras aus dem Boden kommt? Jetzt ist die beste Gelegenheit, der Frühling kommt, die Sonne kommt hervor und das Gras fängt an zu sprießen. Hat eine unbändige Kraft und eine unbändige Lebendigkeit. David und Goliath. Klein gegen groß. Du gegen den Rest der Welt. Nimm die Herausforderungen deines Lebens an und mit Gottes Hilfe wirst du siegen. Ich habe als Schlussvers einen Vers gewählt aus Jakobus 1, den Vers 12, der uns so ein klein bisschen Trost auch mitgeben soll. Dort steht, glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Amen.